Ein 45-jähriger Patient kommt ins Rehabzentrum nach einem großen Vorderwandinfarkt. Er ist schlank, er ist Nichtraucher, ist nicht übergewichtig, hat sogar so weit gegangenes Sport betrieben. Und er erzählt uns in der Vorgeschichte, dass auch sein Vater mit 51 Jahren einen Herzinfarkt erlitten hat und daran verstorben ist. Und weiters erzählt er, dass ein Bruder von ihm bereits eine aortokoronare Bypass-Operation hinter sich hat. Und da müssen jetzt natürlich die Alarmglocken schrillen. Diese zwei Kinder des Patienten wurden mit Einverständnis untersucht. Der Sohn hat ein massiv erhöhtes LDL-Cholesterin von 220 Milligramm pro Deziliter. Die Tochter hat Gott sei Dank einen vollkommen normalen Fettstoffwechsel, hat das offensichtlich von ihrer Mutter übernommen. Aber der Sohn, das ist nun der Gefährdete. Denn diese familiären Cholesterinerhöhungen bewirken, dass, wenn man sie nicht behandelt, nicht erfasst und nicht behandelt, dass man gefährdet ist, sehr früh an einem plötzlichen Herztod zu versterben. Unbehandelt sterben etwa 50% der männlichen Betroffenen und 15% der weiblichen Betroffenen vor dem 60. Lebensjahr an einem akuten Herz-Kreislauf-Ereignis. Daher also meine Devise, rettet die Enkel.
Gut, ich habe Ihnen vorher die Leitlinien gezeigt für die Lipidparameter und dann muss man schon sehr genau schauen für etwas weiteres. Und da ist hier aufgelistet, Lipoprotein klein a sollte in bestimmten Fällen auch gescreent werden. Es ist ein eigenständiger Risikofaktor, egal welche Analysenmethoden man annimmt. Es kommt immer raus, je höher das Lipoprotein klein a, desto größer ist das Problem. Nun zurück zu den Leitlinien. Wer soll jetzt gescreent werden auf Lipoprotein klein a? Die Leitlinien sagen Patienten, also wenn eine prämature kardiovaskuläre Erkrankung vorherrscht, Patienten mit einer FH, wenn die Familienanamnese für prämature KHK oder Lipoprotein klein a vorhanden ist, rezidivierende kardiovaskuläre Ereignisse trotz Statintherapie werden auch genannt, oder auch dieses Score, hohes Risiko im Score, dann sollten die Patienten gescreent werden. Und da gibt es jetzt einen Score, der durchaus im klinischen Alltag auch relevant ist, und das ist der Dutch Lipid Clinic Network Score. Und Sie sehen, dieser Test hat mit einer Sensitivität von größer 90 und einer Spezifität von größer 95 wesentlich höhere Raten als viele Untersuchungen, die wir auch im klinischen Alltag sonst anwenden. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen ganz besonders noch einen Wert mitgeben. Und wenn Sie sich den merken, dann haben Sie schon viel Gutes getan, nämlich ein LDL-Große 190 Milligramm pro Deziliter. Das ist so ein Schwellenwert, wo die Alarmglocken läuten sollten. Das ist, allein dafür werden schon 3 Punkte in diesem Score vergeben. Und dann ist man in dem Bereich einer möglichen familiären Hypercholesterinämie.
Zu den PCSK9-Hämmern und Lipoprotein klein a ist zu sagen, dass diese das Lipoprotein klein a um 25% senken. Und hier wurde auch gezeigt, dass jene Patienten, die höhere Ausgangswerte hatten, einen höheren Benefit von der Therapie hatten. Was wichtig ist zu sagen, ist, dass das PCSK9, also dass keine direkte Indikation besteht für erhöhtes LPA, weil Endpunktdaten hierzu noch fehlen. Zu den Indikationen, es ist indiziert bei Patienten, die eine heterozygote familiäre Hypercholesterinämie haben und trotz maximaler lipidsenkender Medikation ein LDL über 100 haben. Dann für jene Patienten, die nach kardiovaskulären Ereignissen trotz maximaler lipidsenkender Medikation ein LDL über 70 aufweisen und jene Patienten mit Statinunverträglichkeit, sei es aufgrund der muskulären Beschwerden oder aufgrund der Leberfunktionsparametererhöhungen. Zu den Nebenwirkungen, also es ist eher nebenwirkungsarm, es gibt Reaktionen an der Injektionsstelle und die gefürchteten kognitiven Veränderungen konnten in der Ebbinghaus-Studie, die anhand des Evolocumab durchgeführt wurde, nicht nachgewiesen werden. Zusammenfassend, also in der Praxis geht man nach einer Stufentherapie vor, als erstes eben die Lebensstilmodifikation, die Statine, eine Kombination mit Ezetimib, dann die PCSK9-Hämmer, die Lipoproteinapherese, Fibrate und Omega-3-Fettsäuren für die Hypertriglyceridämie, Lomitapide, Mipomersen und die Hemmung des Cholesterin-Ester-Transferproteins sind leider nicht so vielversprechend. Und dann gibt es die ganzen neuen Substanzen, wo man noch nicht weiß, wie es in der Zukunft weitergehen wird.
Das ist so, dass die Höhe des HDLs nicht entscheidend ist. Und wenn Sie sich das anschauen, man ist hierher gegangen und hat hier das oxidierte ApoA, das ist das Eiweiß, was außen herum am HDL drauf ist, untersucht. Und je mehr das hier also modifiziert ist, desto weniger ist es für den Reverse-Cholesterol-Transport geeignet. Und Sie sehen, dass plötzlich, wenn das modifizierte HDL hoch ist, wie wir es zum Beispiel bei der chronischen Niereninsuffizienz sehen, dass es dann sogar atherogen wirkt und die Atherosklerose vorantreibt, sodass es heute ein Wert ist, mit dem wir relativ wenig anfangen können. Aber wenn Sie über 60 Jahre sind, ist der wesentliche Risikofaktor für das Auftreten und für die Progredienz einer Aortenstenose ein erhöhtes LDL-Cholesterin und ein erhöhtes LPGNA. Und das ist eine sehr schöne Studie im CEGNA publiziert mit über 5000 Teilnehmern. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, was hier, ob hier das LPGNA und das oxidierte Phospholipid etwas ausmachen, dann sehen Sie, dass das hier im Gesamtkollektiv und also auch abhängig vom Alter beide Faktoren zu einer Progression der Erkrankung führen, so dass man das heute natürlich, wenn man Patienten mit hohem LPGNA hat und die Kollegin kann sich erinnern, wir haben einmal einen relativ jungen gehabt, da hat man die Aortenstenose, wenn man sich 10 cm seinem Thorax genähert hat, hat man sie gehört. Sie war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht diagnostiziert, aber höhergradig.
Sie haben vielleicht gehört, es gibt da sehr neue Daten zur Aortenklappenstenose und die möchte ich mit Ihnen teilen. Das ist das Thema, das ist die TAVI. Also es gibt zwei Klappen, die jetzt schon relativ gut untersucht sind. Bis jetzt haben wir hauptsächlich diese Prozedur angewandt bei Betagten, bei älteren Patienten, auch bei gebrechlicheren Patienten, wo man das Risiko für eine Operation als zu hoch eingeschätzt hat. Und das sind, am Anfang waren es sehr, sehr kranke Patienten, inoperable Patienten, der Patient mit sehr hohem operativem Risiko. Und jetzt zeige ich Ihnen ein paar Daten zu Patienten mit intermediär hohem Risiko. Und was haben diese Arbeiten gezeigt? Das ist zusammengefasst im Höchst-Hochrisikobereich und im Mittelrisikobereich, es sind noch nicht alle Stunden involviert, konnte diese TAVI-Prozedur, also die zeigen, dass sie gegenüber der Operation ebenbürtig ist, zumindest sogar hier in dieser Meta-Analyse, was die Sterblichkeit nach 2 Jahren betrifft, einen Vorteil zu haben, scheint einen sehr grenzwertigen Vorteil. Das Problem ist sicher die Wartezeit auf einer Seite. Sie sehen hier den Mount Everest, Sie haben ja gehört, wenn man zu lange vor dem Gipfel auf dem Mount Everest wartet, ist es mit Sterblichkeit assoziiert und das ist so bei der schweren Aortenstenose. Je länger man wartet, desto höher ist dann auch die Sterblichkeit. Also man muss natürlich die Ressourcen haben, um sowas zu tun. Und es ist eine Prozedur, die ist aufwendig, eine Prozedur, die ist teuer. Und man muss die Ressourcen erst allokieren, bevor man dieses, sozusagen diese Methode wirklich breiter ausrollt. Und das andere ist natürlich die Fragestellung, wie lange hält eigentlich diese Klappe?